ist farblich nicht blau.
Ja. Hallo, Verena.
Hallo.
Ja, ich freue mich, dass ich dich jetzt mal vor Ort interviewen kann. Ich habe dich vor, ich glaube, 3 Jahren circa interviewt übers Internet. Und mich würde interessieren, hat sich seitdem was verändert? Also jetzt nicht äußerlich, wie du lebst oder so, sondern innerlich von deinem Erleben her oder vom Bewusstsein her. Ja.
Ja, also das ist jetzt ja so 3 Jahre her. Da würde ich schon sagen, da hat sich einiges nochmal getan. Lass mal überlegen. Ja, genau. Also das war so 2016. Da war ich auf jeden Fall, würde ich jetzt so rückblickend sagen, voll noch beim Integrieren. Also, ne, wenn man jetzt so sagt, ich habe ja da diese Tischplattenmetapher, so beim Erwachen oder in dem Prozess räumt man immer mehr von der Tischplatte runter, um dann irgendwann zu realisieren, dass man gar nicht das ganze Zeug auf der Tischplatte war, sondern die Tischplatte selbst. Und danach dann, nach dieser Erkenntnis, fängt man dann an, so könnte man sich Integration vorstellen, Sachen wieder in die Hand zu nehmen und zu überlegen, okay, ist das Kunst oder kann das weg? Also darf es wieder zurück auf die Tischplatte oder nicht? Und wenn es zurück darf, warum? Und wenn nicht, warum? Sozusagen. Und da war ich auf jeden Fall noch voll mittendrin, und war in dem Sinne wahrscheinlich auch einfach durch die Persönlichkeitsstruktur, die ich halt da so habe, auch einfach so noch sehr im Kampfmodus, würde ich sagen. Und dann, das ging dann auch noch, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich, also mal noch locker 2 Jahre ging das auch noch so weiter. Also, dass ich ziemlich viel auch mit mir gerungen, mit anderen gerungen habe, noch auch viel Konfliktpotenzial sich an allen möglichen Ecken und Enden gezeigt hat. Und also es war auch viel, ich sag mal so, viel, viel Gewitter noch da. Und das hat, kann ich jetzt nicht so genau sagen, wann das eingesetzt hat, aber irgendwann wurde es dann alles ruhiger noch. Also ruhiger und noch zufriedener und auch mit ein bisschen mehr, also was dann auch noch, glaube ich, noch so neu dazu kam, war auch so mehr noch Wohlwollen. Also im Sinne von, also vielleicht auch so eine Art von Bescheidenheit oder so, also wie soll man das sagen, so eine Grundhaltung von, naja, wir sind halt einfach alles auch irgendwo kleine dumme Menschlein. Also mich eingeschlossen. So. Und ob man das jetzt geblickt hat mit dem Erwachen und was das hier alles ist oder nicht ist, oder ob man es nicht geblickt hat, ist eigentlich unterm Strich für die Situation, in der wir uns alle befinden, letztendlich scheißegal. Also so im Sinne von, also ich habe dann, glaube ich, noch mal mehr und deutlicher verstanden, was die Buddhisten damit meinen, wenn sie sagen, dass Buddha selber gesagt hätte, dass er durch die Erleuchtung überhaupt nichts erreicht hat. So, also das ist mir, glaube ich, noch mal auf einer ganz anderen Ebene noch mal viel, viel klarer geworden. Und da kommt dann auch noch mal viel mehr Leichtigkeit mit rein, sage ich mal so. Also noch viel weniger Dogmen und Prinzipien und viel mehr Leichtigkeit und auch weniger mich selber ernst nehmen und auch andere in vielen Sachen vielleicht nicht so ernst nehmen und mehr, ja, wohlwollend sein auch. Also ich habe gerade neulich zu einer Freundin gesagt, zu später Stunde am Abend habe ich so rausgehauen, ja, was weiß denn ich, was ich als nächstes will? Und das fand sie irgendwie so total, das hat sie wohl ganz schön beschäftigt, dieser Satz. Und dann ein paar Tage später hatte sie selbst so eine Einsicht in die grundlegende Bedeutungslosigkeit von allem. Und da schrieb sie mir dann, jetzt, wo gerade gar nichts mehr Sinn macht, macht dieser Satz von dir totalen Sinn. Und ja, also ich habe den ja nur so dahin gesagt eigentlich. Und als sie mir das dann aber nochmal so zurückgemeldet hat, hat mich das dann auch wieder daran erinnert, ja, ja, vielleicht auch, was dann eben in den letzten 3 Jahren sich nochmal bei mir verändert hat und so. Also ich habe jetzt gerade, momentan läuft mal wieder so ein Online-Kongress, aber überhaupt nicht im Zusammenhang mit Erwachen, sondern im Zusammenhang mit Freediving, was ich seit 1,5 Jahren mache, also Apnoe-Tauchen. Und da wurde ich gefragt, ob ich da als Speaker teilnehmen will. Das hätte ich vor 2 Jahren mir niemals vorstellen können, dass ich jetzt auf einmal nochmal beim Online-Kongress mitmache und dann noch dazu zu so einem ganz anderen Thema. Und das passt halt auch zu dem, ja, was weiß denn ich, was ich als nächstes will? Also, wer weiß, vielleicht höre ich in einem Jahr ganz auf mit spirituellem Scouting und werde professioneller Freitaucher oder so. Also, keine Ahnung, was das Leben noch so für mich bereithält und das schaue ich mir halt interessiert an. So.
Was ist das Faszinierende am Freitauchen?
Oh, da gibt's ganz viel. Also einerseits, ich war ja früher Tänzerin und dann ist mein Knie kaputt gegangen. Also einerseits ist natürlich die Faszination, glaube ich, das weiß jeder, der schon mal im Wasser war, ist halt einfach die Schwerelosigkeit. Also, dass ich da unter Wasser Bewegungen machen kann, die ich an Land schon lange nicht mehr machen kann oder vielleicht auch nie machen konnte. Das ist mal so das eine. Und dann hat es eben auch viel damit zu tun, ne, in Abgrenzung zu Gerätetauchen. Also beim Freitauchen ist man ja nicht auf seine technischen Geräte angewiesen, sondern mehr oder weniger auf seinen Körper. Das finde ich halt daran auch ganz besonders toll. Und es hat was sehr Meditatives. Also die Zeit zwischen dem Einatmen und dem nächsten Atemzug, in der sich der Tauchgang abspielt, da ist halt absolute Stille. Sowohl innerhalb von mir als auch unter Wasser, wenn jetzt nicht gerade ein Boot vorbeifährt oder sowas, ja. In dem Zeitraum ist absolute Stille und man ist im Prinzip darauf angewiesen, auch wirklich im Moment zu sein. Und da habe ich natürlich einen sehr, sehr großen Vorteil im Gegensatz zu, ich sag mal, Normalos, die Freediven, weil ich habe halt dieses Geratter im Kopf nicht mehr. Also am Anfang haben mich auch dann so meine jeweiligen Trainer dann gefragt, woran denkst du während einem Tauchgang? Und dann war ich immer so, nach Möglichkeit an nix. Und dann waren die immer so, ja gut, aber das ist ja ganz schwer. Und ich so, nicht mehr, für mich nicht so. Also, und dann, ne, dann wollten sie mir dann teilweise halt Tipps geben, die aber für mich gar nicht, na, Kater, die für mich gar nicht mehr so richtig sinnvoll waren. Also, man bekommt ja zum Beispiel, wenn man länger die Luft anhält, das merkt man ja auch auf dem Trockenen, bekommt man irgendwann ja so einen Einatemreflex. Und das ist natürlich nicht besonders angenehm, dieses Gefühl, ne? Wenn dann das Zwerchfell anfängt zu zucken, weil man eigentlich wieder einatmen möchte. Und dann ist natürlich für die meisten Trainer dann so die Herangehensweise, die sie ihren Schülern dann an die Hand geben, die, ja, du darfst das nicht negativ sehen, versuch das positiv zu bewerten und die Kontraktionen sind dein Freund und so weiter und so fort. Das habe ich dann auch mal kurz probiert und habe aber sofort gemerkt, nee, das ist für mich Schwachsinn. Ich bewerte die gar nicht. Ich beobachte die einfach nur. Ja. Warum soll ich was ich ohnehin schon nicht mehr bewerte, jetzt nochmal positiv bewerten, wenn ich es aber einfach gar nicht bewerten kann? Funktioniert für mich viel besser. Ja. Und das ist so das eine. Also sprich, da kommt ganz viel rein von dem, was ich an Lebenserfahrung habe, was ich dort total sinnvoll anwenden kann. Und außerdem, als ich damit angefangen habe, kamen auch noch mal ein paar ordentliche Ego-Pakete hoch. Also das hätte ich nicht erwartet. Das war wirklich sehr, sehr abgefahren. Also vor 1,5 Jahren war ich in Dahab, in Ägypten für meinen ersten Freitauchkurs und dachte eigentlich, ja, was soll sein? Du kannst 50 Meter weit tauchen, du kannst ein bisschen die Luft anhalten, das wird schon passen, das schaffst du. So. Ja, womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass man, wenn man kopfüber abtaucht, dann ja auch einen Druckausgleich machen muss und dass das viel, viel schwieriger ist, wenn man kopfüber taucht und außerdem kein Atemgerät dabei hat. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann kam ich nicht tiefer als 2 Meter. Und das Erfordernis für den Kurs waren aber mindestens 10 Meter. Und dann ging was bei mir los, das war unglaublich. Also da habe ich Ego-Anteile gesehen, die habe ich seit Jahren nicht mehr vor der Nase gehabt. Also das waren dann wirklich so Sachen, da kam mein Kampfschwein hoch und wollte mit Gewalt weiter runter. Dann kam sowas wie Missgunst hoch. Ich war sauer auf die anderen Kursteilnehmer, die das besser konnten als ich. Und zu all dem war auch noch meine eigene Fassungslosigkeit da, weil ich mit all dem gar nicht gerechnet hatte. Also das war wirklich, es gibt ja diesen Spruch von wegen, if you think you're enlightened, go and spend 1 week with your family. Das habe ich schon zigtausendmal seither probiert und überprüft und so. Das funktioniert. Für mich war es, if you think you're enlightened, go freediving. Und dann wirst du mal sehen, was da noch alles hochkommt dabei. Und das ist also das war so der Anfangsschock. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast deinen Sport gefunden. Damit kannst du noch mal schön so die letzten Reste, was da noch so in dir rumschwirrt, irgendwie angucken und vielleicht auflösen. Und ja, da kommt auch hin und wieder immer noch mal was. So kleinere und größere Pakete tauchen dann auf einmal auf. Also auch so ein Aspekt, der war neulich ganz neu, die Mekka-Uschi. Das war geil. Also, ich lag im Wasser. Es gibt so eine Trainingsdisziplin, das nennt sich Statik. Da liegst du einfach nur mit dem Gesicht nach unten im Wasser, bewegst dich nicht, entspannst dich und probierst halt so lange, wie es geht, die Luft anzuhalten. Und das macht man immer zu zweit. Also, einer passt auf, ne, dass dem anderen nichts passiert dabei. Und mein Buddy, also die das mit mir gemacht hat, die redet dann auch so mit mir, mich ein bisschen zu beruhigen und so, und sagt dann so Sachen wie, ja, das sieht gut aus, du bist ganz entspannt und so. Und auf einmal taucht da eine Stimme in meinem Kopf auf. So, ja, das sieht vielleicht von außen gut aus, das fühlt sich aber überhaupt nicht gut an. Was ist das? Das ist ein völlig Neuland, ja, so ein Aspekt, den habe ich überhaupt noch nie gesehen. Das ist, wo kommt das denn jetzt her? Und dann haben quasi diese Mecker-Uschi in meinem Kopf und mein Buddy sich quasi miteinander unterhalten und ich habe nur fassungslos hin und her geguckt zwischen den beiden. Ne? Also dann meinte auch mein Buddy im Außen so, ja, und du hast auch noch ganz viel Zeit. Ja, vielleicht habe ich noch Zeit, aber ich habe keine Lust mehr. Also das ist immer wieder spannend, was da rauskommt. Und das andere, was auch sehr schön ist, wo ich auch dadurch irgendwie noch mal wieder ganz neu reingekommen bin, durchs Erwachen, das hatte der Edgar Hofer auch mal berichtet, da kann so eine Bräsigkeit einsetzen. Dass man irgendwie so dann so, ach ja, alles so schön gemütlich. Und der hatte auch erzählt, er hat dann in der Zeit irgendwie total zugenommen und so. Ich habe auch Posterwachen, hatte ich so eben 1, 2, 3 Jahre, wo ich, ach nö, ach Sport und ach wozu, so alles so, Und habe dann auch gemerkt, so ist ein bisschen zugelegt und so ein bisschen quasi den Körper vernachlässigt. Und durch das jetzt, ist der Körper wieder total auch mit reingekommen und ich bin so immer wieder kommen so durch diesen Sport jetzt so Wellen von Dankbarkeit und auch Faszination für diesen geilen Erdanzug, den ich da habe. Also dass ich wirklich einfach so merke, boah, was der alles mitmacht und wie toll der reagiert und wie gut das funktioniert. Danke, 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 lieber Körper. Also das ist auch, hatte ich, glaube ich, in der Form überhaupt noch nie. Und das ist eben auch was dabei total rumkommt. Und außerdem sind es auch sehr viele neue, nette Leute, die ich halt darüber auch kennenlerne. Das ist ja immer so, dass auch wenn man, ne, wenn man ein neues Hobby anfängt und dann Gleichgesinnte hat, das ist natürlich auch schön.
Und jetzt kannst du 10 Meter tief tauchen.
Nee, jetzt kann ich inzwischen, kann ich sogar 36 Meter tief tauchen.
Wow. Und wie lange ist so ein kann so ein Tauchgang sein?
Na, das ist natürlich auch je nach Können sehr unterschiedlich und kommt auch halt sehr auf die Disziplin an, ob man sich dabei bewegt, ob es ein tiefer Tauchgang ist, ob es Strecke ist. Also kann dann halt wirklich sehr unterschiedlich sein. Also mein längster tiefer Tauchgang, wo ich am längsten unterwegs war, das war jetzt neulich mal 1,37. Und einfach nur statik, also unbewegt im Wasser liegen, hatte ich als Bestes bisher 4 Minuten 37.
Wow.
Ja.
Das heißt, das kann man also sehr trainieren, ne? Also der Körper stellt sich dann darauf ein und
Absolut,
kann da auch
ja.
schon mal Panik raus hochkommen. Also wenn man zum Beispiel sehr tief ist und man
Besser
möchte natürlich
nicht.
gerne atmen, aber man weiß auch, man darf, glaube ich, nicht so schnell aufsteigen, ne? Oder ist es nicht so? Oder
Na, wir haben ja nur beim Apnoe-Tauchen nur unsere eigene Luft mit. Also man ab einer gewissen Tiefe können auch Apnoe-Taucher die Dekompressionskrankheit bekommen. Dann auch, wenn sie zu schnell aufsteigen, besonders auf den letzten Metern. Aber da bin ich noch nicht, sagen wir es mal so. Also wir sind schon im Vergleich zu Gerätetauchern sehr, sehr schnell. Das ist ungefähr, also eine gute Geschwindigkeit für tiefe Tauchgänge ist 1 Meter pro Sekunde. Und das ist sehr schnell für Tauchen. Also ein Gerätetaucher dürfte niemals in so einer Geschwindigkeit auftauchen. Der muss dann direkt in die Druckkammer. Also das geht für den nicht, aber für uns geht es. Und ja, das mit der Panik. Also man sollte besser ganz allgemein im Wasser keine Panik bekommen, weil das ist halt richtig Gift, ne? Und das geht schon beim Schwimmen los. Also man sollte Panik auf jeden Fall nach Möglichkeit vermeiden. Das fällt mir vergleichsweise leicht, eben einfach durch im Moment sein. Also wenn du unten jetzt in meinem Fall 36 Meter Tiefe dann die Wende machst und umdrehst, dann hast du ja 36 Meter Wasserdruck auf dir liegen. Also dann hochzukommen ist extrem schwer, weil man ist da negativ tariert. Also sprich, man fällt eigentlich nach unten. So, und wird auch dabei immer schneller, je tiefer man kommt. Und dann aber wieder hochzukommen, da schwimmt man gegen ordentlich Widerstand an. Sprich, man kommt da unten an, bis dahin war alles toll und entspannt und schön, weil man ja diesen freien Fall gerade genossen hat und so. Und dann steht man da. Und so, und jetzt musst du den ganzen Scheißweg wieder nach oben, ne? Und das ist ein Moment, da könnte man Panik kriegen, sollte man aber natürlich besser nicht, weil das wieder dann Sauerstoff verbraucht und die Wahrscheinlichkeit drastisch verringert, dass man gut oben ankommt. Und dann ist es halt wirklich am besten, sich einfach auf das zu konzentrieren, was man jetzt tun muss und nicht ans Ziel zu denken, sondern wirklich bei jedem Schritt immer bei dem zu bleiben, was man gerade macht. Also Panik
Das ist
ist
ja
da
überhaupt
sehr
eine gute
ungünstig.
Lebensweisheit, ne?
Ja, genau. Ja. Also nicht ans große Ziel denken, sondern lieber immer nur den nächsten Schritt im Auge haben. Das hilft bei vielen anderen Sachen auch, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und auch gerade wenn dann wirklich mal was schief geht, was ja durchaus passieren kann. Also ich habe da so eine ein ganz gutes Talent, mir irgendwelche Strippen blöd um mich rumzuwickeln, zum Beispiel, und dann irgendwo festzuhängen, ist mir schon hin und wieder mal ein bisschen passiert. Zum Glück bisher meistens kurz unter der Oberfläche, also nicht in großer Tiefe. Und das ist aber halt auch ein Moment, wenn du merkst, du hast irgendwie ein Seil um den Kopf gewickelt und kommst nicht höher und willst gerade auftauchen, ist auch nicht der Moment für Panik. Da musst du ruhig bleiben und rausfinden, okay, was ist das Problem? Okay, muss ich abwickeln, sonst komme ich nämlich nicht mehr hoch. Also ist mir neulich auch passiert, weil, naja, in einem dummen Moment und da muss man dann halt wirklich einfach ruhig bleiben. Also Panik hilft einem da absolut nicht weiter. Also, und ich meine, ne, man geht ja auch schrittweise vor. Also ich bin jetzt, ne, da bei meinen 36 Metern, ich gehe jetzt in, weiß ich nicht, 2, 3 Meter Schritten vorwärts. Ich mache jetzt nicht einen Sprung von 36 auf 46 Meter. Das wäre viel zu groß. Also das nächste Ziel wären jetzt vielleicht mal 40. Und das auch nicht wegen den Zahlen, sondern weil dieser freie Fall halt so toll ist und man das deswegen gerne immer länger machen möchte.
Hast du noch Fragen zum Tauchen? Ja, du hast es eben schon erwähnt. Posterwachen ist ein Thema, was du wahrscheinlich auch mit Menschen in deinem Scouting bearbeitest, also wo es darum geht. Also erstmal finde ich überhaupt interessant, dass du das Scouting nennst und jetzt nicht Coaching oder spirituelle Begleitung und so. Kannst du da erstmal was zu sagen?
Ja, also ich nenne das absichtlich nicht Coaching, weil ein Coach ist, kommt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich Kutscher. Also das ist im Prinzip, blöd gesagt, ein Taxifahrer. Dem sagst du, wo du hin willst und dann bringt er dich dahin. Und das habe ich schon eben damals, als ich meine Website gelauncht habe, schon vor 4 Jahren, fand ich nicht günstig den Begriff, weil ich bin kein Taxifahrer. Ich fahre nicht Leute irgendwo hin. Scout, das ist im Englischen halt der Pfadfinder und das hat mir viel besser gefallen. Weil ich suche sozusagen mit meinem Auftraggeber, mit meinem jeweiligen zusammen, dessen Weg. Also dessen Weg zum Erwachen. Und die können unterschiedlich sein. Also klar, das Ziel ist bei allen dasselbe, aber wie man da hinkommt, ne, viele Wege führen nach Rom, das ist für unterschiedliche Leute unterschiedlich. Je nachdem, was sie für eine Biografie, was sie für eine Vergangenheit haben, was sie für Probleme im Gepäck haben. Aber auch wo ihr jeweiliger Entwicklungsstand ist. Also ich unterteile das ja auch so ein bisschen in zwei Phasen, Erwachsen und Erwachen. Erwachsen ist eben der erste Teil, das mache ich auch mit jedem, der sich bei mir meldet. Erstmal gucken, was haben wir da in der Vergangenheit? Gibt es da noch Trauma aufzuarbeiten? Gibt es da irgendwelche Wunden zu heilen? Gibt es da irgendwas mit den Eltern noch zu klären? Also erstmal solcher Art emotionalen, psychischen Ballast loswerden, ist die erste wichtige Runde, die auch am meisten, am längsten dauert bei den meisten. Alte Sachen durchfühlen, auflösen etc. Und dann geht es erst ans eigentliche Erwachen, eben in der Phase 2. Nun gibt es aber durchaus manchmal Leute, die melden sich bei mir und sind schon selber in Phase 2. Da gibt es dann nicht mehr so viel in Phase 1 zu tun. Deren Weg sieht völlig anders aus als jemand, der quasi komplett noch gar nichts gemacht hat bei sich und sich sozusagen direkt am Anfang bei mir meldet. Oder auch ein Fall, das ist was ganz Unübliches, den ich habe, das ist eine Frau, die ist so ein bisschen wie diese. Wie heißt die denn, die das Buch Kollision mit der
Ja, ich weiß, wen
Unendlichkeit
du meinst.
geschrieben hat?
Aha. Wie heißt sie noch? Susan Siegel.
Ja, genau. Also der ist das wirklich, die hatte so einen Unfall, die hatte einen Fahrradunfall und da im Zuge dessen eine leichte Gehirnerschütterung und musste deswegen halt wohl ein paar Tage Ruhe halten. Und da hat sich dieser Wahrnehmungsshift bei ihr
Genau, an der
ergeben.
Bushaltestelle.
Ja, beziehungsweise mein Fall, der war es eben ein
Ach so,
Fahrradunfall.
jetzt
Also,
verstehe,
ja,
ja.
und die hat sich halt quasi Posterwachen bei mir gemeldet, weil sie eben so ein Spontanerwachen hatte und überhaupt keine Ahnung hatte, was das jetzt alles soll und so. Und quasi dafür dann so ein bisschen ja, Hilfe, Unterstützung braucht. Und ne, das ist natürlich dann ein ganz anders gelagerter Fall, wenn sich jemand durch so ein Spontanerwachen bei mir meldet und dafür dann Hilfe will, als wenn jemand quasi noch den ganzen Weg vor sich hat. Und daher finde ich, ist das mit dem Scout und dann auch damit die Tätigkeit Scouting viel, viel passender. So. Also weil ich eben schaue, was braucht die jeweilige Person, wo steht die gerade, was ist jetzt notwendig und da halt nicht so nach Schema F verfahre.
Was verstehst du unter Erwachen?
Ja, das ist die Frage schlechthin. Ne? Ja, was verstehe ich unter Erwachen? Also ich würde mal sagen, es ist ein Set von verschiedenen Sachen, die da zusammenkommen müssen. Also als allererstes mal das, was auch Buddhisten ja als den Stromeintritt verstehen, also dass man erkennt und auch die Erfahrung macht, dass es kein Selbst gibt, kein Stabiles. Das ist auf jeden Fall total wichtig, ist aber nicht hinreichend. Also da gehört noch mehr dazu. Für mich gehört auch dazu Gedankenstille. Also dass der Ich-Erzähler wirklich für einen gewissen, also für den Großteil der Wachzeit am Tag einfach wirklich still ist. Also wenn da die ganze Zeit ein Ich-Erzähler im Kopf plappert, dann kann eigentlich die Person nicht erwacht sein, sage ich mal. Bei mir ist das nicht hundertprozentig weg, das taucht hin und wieder mal auf, aber wenn es auftaucht, weiß ich auch, da gibt es wieder was ich mir angucken muss, weil sonst ist da Ruhe im Karton. Also ne, wenn jetzt hier, was ich vorhin gesagt habe, Mecker-Uschi auftaucht, da kann irgendwas nicht stimmen gerade, weil sonst wäre die nicht da. Also das ist sowas, dann, dass man ganz profunde Einsichten darüber hatte, was das alles hier ist. Ja, also über die Wirklichkeit und die Beschaffenheit der Wirklichkeit.
Ist die nicht für jeden anders? Von der Wahrnehmung her?
Naja, also ich sag mal so, wenn man durch die Persönlichkeitsbrille schaut, dann ist das definitiv so. Also ich kann dir nicht sagen, was du an deinem 6. Geburtstag gemacht hast. Fakt. Also außer du erzählst es mir vorher oder so, aber jetzt so ad hoc kann ich dir das nicht sagen. Also wahrscheinlich hast du ihn gefeiert, aber wie das genau aussah, weiß ich nicht, weil ich ja nicht durch deine Persönlichkeitsbrille gucke. Ne? Aber wenn man das eben wegnimmt, dann und wirklich in die direkte Erfahrung kommt, dann ist das, glaube ich, dann doch für jeden sehr, sehr gleich. Also wenn man sich auch anschaut, was verschiedene Mystiker und ja, Buddha, Jesus und so weiter, wenn man sich anschaut, was die so für Sachen da verlautbaren lassen, dann kann man schon zu dem Punkt kommen, dass sie im Prinzip alle vom selben reden und das meinen.
Also der Wegfall des Ich-Gedankens, also dieser Gewohnheit, alles auf ein gedankliches Ich hinzubeziehen, also alle Wahrnehmungen, alle Gedanken, alle Gefühle, ja, das ist doch eigentlich das, was gemeint ist, oder?
Naja, das ist das eine und das andere ist aber dann auch in dem Zusammenhang, also man könnte sagen, wenn es mich nicht gibt, was ist denn dann das hier alles eigentlich? Ja? Und da, also ich würde es halt, also um es ganz griffig zu machen, bringe ich das gerne auf die Formel 1 gleich 0 gleich unendlich. Alles ist nichts und das für immer. Oder man kann auch sagen, nichts ist alles und das für immer. Das ist sehr wurscht, in welcher Reihenfolge man das dann sagt. Und damit meine ich eben, man könnte auch sagen, alles ist Bewusstsein, aber dann verschiebt sich auch nur das Problem. Dann stellt sich nämlich die Frage, was ist dann aber Bewusstsein? Und in meiner Wahrnehmung ist es eben so, dass quasi durch die Materie oder das, was wir als Materie bezeichnen, die ist gleichzeitig auch nichts. Ja, oder um es ein bisschen besser vorstellbar zu machen, es ist so ein bisschen wie, als hätte das, was wir Realität nennen, einen Wackelkontakt und flackert die ganze Zeit. Und wenn man es sich jetzt mit Physik erklären will, das kommt ja auch immer mehr in Mode zurzeit, sind dann ja so Aussagen wie, dass der maßgebliche Bestandteil des gesamten Universums ist leerer Raum. Ja, da ist nichts. Und egal wie tief man in Atome und so weiter reinguckt, man findet immer mehr vom selben, nämlich nichts. Ja? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man das auch, ja, also wenn man jetzt Elektronen und keine Ahnung, da immer noch tiefer reingeht, das wird immer so weitergehen. Und in letzter Konsequenz heißt das, dass auch Materie eigentlich nichts ist. Ja? Und das kann man. Ja, die Physiker kommen der Sache ja langsam immer näher. Kann man natürlich über den Weg ergründen. Man kann das aber auch mit erste Person Singular Innenschau rauskriegen. Und das ist, was Buddha gemacht hat, was aus meiner Sicht zumindest Jesus sehr wahrscheinlich realisiert hat und gemacht hat, aber auch eben andere. Das ist das, was im Zen das. Ist das Satori? Ja, ich glaube, Satori ist größer als Kensho, ne?
Ich kenne nur
Ich glaube,
Satori und
ja.
Samadhi.
Okay, also ich glaube, das ist was. Es gibt noch was Kleineres im
Ah
Zen
ja.
und das ist, glaube ich, das Kensho. Aber was im Zen dann das Satori ist oder eben auch das Samadhi, das ist damit gemeint. Und das geht eben über die Erkenntnis, kein stabiles Selbst zu sein oder zu haben, wo man sich dann ja auch wieder fragen muss, wer hätte das dann, wenn es das denn gäbe, das geht darüber noch hinaus. Ja, also.
Ja, viele betonen ja auch, dass das überhaupt das Ich, dass es das ja eigentlich nicht gibt, dass es ja keine Substanz hat, ne?
Genau.
Dass also, wenn man so über den Wegfall des Ichs spricht, dann meine ich, sieht das fast so aus, als würde man ihm mehr Substanz und Realität geben, als wenn's, als wie es überhaupt hat, ne?
Ja, also eigentlich geht es darum, die Ich-Illusion zu durchschauen. Ne? Das Ich hat es nie gegeben, ja? Auch für jemand, der davon felsenfest überzeugt ist, ein Ich zu sein und so weiter. Auch für den gibt es das nicht. Existiert nicht und es geht in letzter Konsequenz darum, diese Illusion zu durchschauen. Ja. Definitiv.
Würdest du sagen, das Ich ist also eigentlich eben eine illusorische Vorstellung,
Ja.
Ich-Vorstellung, aber hat es auch zum Beispiel eine energetische Kontraktion, die sich im Körper zeigt?
Ja, also wenn man das glaubt, auf jeden Fall. Das ist, also man könnte auch sagen, das ist vielleicht auch Teil der Illusion oder stilgebendes Mittel, damit die überhaupt wirken kann, gibt es solche Faktoren wie zum Beispiel Intensität. Ne? Intensität wird von uns ganz leicht verwechselt mit Realitätsgehalt. Ja, also wenn was ganz intensiv ist, ein starker Schmerz oder eine große Freude oder so, dann halten wir das irgendwie im Alltagssinne für einen Beweis dafür, dass es echt ist, dass es wirklich passiert ist. Dabei ist das, wenn man sich jetzt einen schlimmen Albtraum vorstellt oder einen tollen feuchten Traum oder was auch immer, ist das ja schon völlig klar, das kann nicht sein. Ja, weil ich kann ja schweißgebadet und schreiend aus dem schrecklichen Albtraum aufwachen und das war eben gerade noch alles total intensiv im Sinne von real, aber wenn ich aufwache, merke ich doch, es war nur ein Traum. Ja. Also, und das ist das, ne, mit den Kontraktionen, das ist auch was, was ich bei meinen Auftraggebern, wenn die ziemlich weit in der Erwachensphase drinne sind, was dann zuverlässig fast bei jedem auftaucht, immer mit ein bisschen anderen Worten beschrieben, aber eben das Gefühl, energetisch, da bauscht sich was auf oder da ballt sich was zur Faust oder es wird eng, es kontrahiert sich was. Und das ist, also die merken das dann im zunehmenden Fortschritt sozusagen, wird es dann eben in so einer Form auch dann bemerkt, dass quasi jetzt kommt wieder was rein, was wieder so tut, als sei es Ego, ich selbst, was auch immer. Ne? Jetzt wird wieder was geglaubt. Das merkt man dann oft in so einer Form. Also das war bei mir selber auch so. Das erinnere ich noch ganz gut. Das hat sich so ein bisschen immer, also für mich war das so, als würde sich, wie bei so Special Effects in irgendwelchen Science Fictions, als würde sich Wasser quasi auf einmal von der Oberfläche sozusagen aus hochwachsen und anfangen, sich in irgendwelche Figuren reinzubegeben. Und immer wenn ich das aber gesehen habe, dann ist das zerfallen wieder die Form. Also dann ist das wie so Wassertropfen, dann sofort pff, wieder runtergefallen. Und dann war die Oberfläche wieder glatt. So.
Wenn du von so verschiedenen Phasen sprichst in deiner Begleitung, und eben die Phase, wo es konkret ums Erwachen, scheinbare Erwachen geht, dann kommt bei mir direkt der Gedanke, kann man Erwachen provozieren? Also ich meine, das ist passiert doch völlig ohne Ursache.
Also man kann es nicht provozieren. Was man machen kann, ist, wobei das natürlich auch eine philosophische Frage ist, aber ich beantworte es erstmal auf die Art. Was man machen kann, ist, man kann schauen, dass man schrittchenweise immer weiter sozusagen an den Rand von der Klippe kommt. Und dann hoffen, dass man irgendwann runterfällt. Sozusagen. Ja, also wenn man jetzt sagt, das Erwachen ist das Runterfallen. Aber diesen letzten Schritt sozusagen, den kann man nicht machen. Das ist das, wo Adyashanti und viele andere Leute sagen, das ist dieses Falling into Grace, in Gnade fallen, Glück gehabt, was auch immer. Im richtigen Moment das Richtige gesehen, gehört, gefühlt, gedacht und dann hat es Peng gemacht. Diesen letzten Punkt, den kann man tatsächlich nicht machen. Und was ich eben versuche in meiner Begleitung, ist halt Leute bis da vorne an den Rand zu kriegen, sozusagen. Aber wie und wann das bei wem im Einzelnen dann mal zündet, das kann ich auch nicht vorhersehen und das kann ich auch nicht sagen. Ja, ich kann das probieren zu provozieren, also besonders auch in Phase 2. Da gibt es dann halt auch verschiedene Techniken, die sich so als sinnvoll rauskristallisiert haben. Zum Beispiel Gedankenjagen. Da muss mein Gegenüber alles ungefiltert sagen, was ihm gerade durch den Kopf rennt. Und dann mache ich dann so Sachen wie das zu wiederholen, aber mit ich in der dritten Person. Also wenn die Person sagt, ich hätte heute duschen sollen, dann sage ich, dass ich hätte heute duschen sollen. So, um demjenigen so ein bisschen da so eine Verwirrung reinzubringen und so ein bisschen mehr Distanz zu diesem Ich-Gedanken reinzubringen. Ne? Und sowas kann man stundenlang machen und Leute damit um den Verstand bringen, beziehungsweise es versuchen. Und das, würde ich sagen, ist durchaus auch hilfreich. Aber wie lange man sowas machen muss und ob das dann der entscheidende Punkt ist, das weiß ich auch nicht. Also man könnte auch sagen, also und das wäre wahrscheinlich genauso richtig, sind denn nicht die Leute, die bei mir ankommen, sowieso schon längst auf dem Weg und würden die nicht auch ohne mich erwachen? Ja, sehr wahrscheinlich schon, sage ich mal. Also,
Ja.
Das ist sowieso so ein Punkt. Mir ist völlig klar, ich mache kein Erwachen bei niemandem. Ja, das ist auch gar nicht mein Auftrag. Ich sorge eher dafür, dass, wenn es passiert, derjenige nicht absäuft. Also deswegen ist auch mein Fluch und Segen zugleich, macht nicht immer Spaß, aber das, wo ich mich wirklich sehr gründlich drum kümmere, ist das Erwachsen. Weil selbst wenn das mit dem Erwachen nicht passiert, geht es den Leuten, wenn sie denn dann mal erwachsen sind und innerlich aufgeräumt und richtig vergabelt, sprich wenn die Illusion von der Persona möglichst gut ist, dann geht es ihnen besser. Und wenn sie dann irgendwie erwachen sollten, dann geht dabei auch nichts schief. Das hat ja der Willigis Jäger mal so toll gesagt, dass der Psychotiker fällt in den See und ertrinkt und der Erwachte fällt rein und schwimmt. Und zum Beispiel, um sowas möglichst das Risiko gering zu halten, dass jemand psychotisch wird, oder auch das Risiko für spirituelles Superego möglichst gering zu halten. Deswegen mache ich wahnsinnig viel Aufwand in Phase 1, dass die Leute erwachsen sind dann hinterher. Also das ist so die Minimalanforderung. So.
Ja, Ursache und Wirkung kann man ja auch von der anderen Seite sehen. Also man kann auch sagen, sollte eigentlich stimmig sein, dass jemand scheinbar erwacht und das war einfach dran und darum hat er zu dir gefunden. Ne? Also man muss, von welcher Seite man da guckt, ist ja eigentlich egal.
Eben.
Was meinst du jetzt? Du hast eben gesagt, dass sowas wie ein Absaufen passieren kann. Da bist du wieder bei der Taufersprache.
Ja, was meine ich damit? Naja, also das Tragischste ist natürlich, wenn jemand wirklich mit der Unendlichkeit kollidiert in irgendeinem komplett unaufgeräumten, unreifen Zustand sich befindet und dann an dem, was er da erkennt, durchdreht, ja, weil er darauf nicht klarkommt. Also das ist halt wirklich das maximal Schlimmste aus meiner Sicht, was passieren kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal Synchronizitäten. Ja. Synchronizitäten, ja, also so Sachen, die so stimmig erscheinen, dass man gar nicht mehr an Zufall glauben kann, so richtig, ja. Das ist was, das tritt bei sehr vielen, die ich da begleite, auch zunehmend, besonders auch in Phase 2, zunehmend häufiger auf, beziehungsweise man könnte auch sagen, das fällt ihnen dann eher auf. Ja. Wenn man halbwegs psychisch stabil und gesund ist, dann kann ich dann dem Gegenüber einfach sagen, ja, du, das ist im Prinzip der Default. Das ist eigentlich so, wie es immer läuft. Das ist dir nur vorher nicht aufgefallen und mach dir keine Sorgen, sondern sieh es einfach als netten Gruß aus der Küche, dass du jetzt hier so einen Hinweis kriegst, ist ja eigentlich ganz schön. Bei jemand, der eine Neigung zum Beispiel zu Psychose hat, funktioniert das aber nicht. Weil die sehen dann zum Beispiel irgendwelche Synchronizitäten und dann kommen noch zusätzlich ein paar sehr gefährliche Faktoren dazu. Sie denken, es ist ein Rätsel, was eine höhere Macht an sie gestellt hat und sie alleine sind dafür verantwortlich, das zu lösen. Und das ist auch ganz wichtig, weil, was weiß ich, Weltrettung oder sonst irgendwas damit zusammenhängt und auf dem Spiel steht. Und wenn diese Sachen zusammenkommen zu sowas wie Synchronizität, was ja eigentlich ein sehr schönes Ding ist an und für sich, aber wenn diese Zusatzfaktoren dazu kommen, dann ist man eigentlich straight unterwegs in Richtung Psychose. Und da jemanden rauszuholen, das ist schwierig und da will ich natürlich auch nicht, dass jemand reingerät, weil das einfach auch richtig gefährlich werden kann. Ne? Also die können dann anfangen, sich oder auch anderen richtig zu schaden, wenn sie dann in Wahnvorstellungen sich befinden. Und ja, also das ist zum Beispiel, also das ist wirklich so ein Grund, warum mir das ganz, ganz wichtig ist. Und ja, also ganz prominente Beispiele für sowas, ob der jetzt wirklich psychotisch war oder anderweitig wahnsinnig, kann ich nicht sagen. Zum Beispiel Charles Manson ist so jemand. Der hat sehr wahrscheinlich, der hat irgendwie mal einen Blick über den Horizont gekriegt, aber da hat es anderweitig an so vielen Ecken und Enden gefehlt. Und ich meine, der Rest ist Geschichte, ne? Dass der Mann richtig Scheiße gebaut hat und Leid über ganz viele Leute gebracht hat, das ist ja gemeinhin bekannt.
Gibt es sowas wie höhere Mächte?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also, jein. Also ich sag mal so, es gibt die materielle Konsensrealität, ja, da wo auch meinetwegen Naturwissenschaften angesiedelt sind und Busfahren und wo wir uns jetzt hier gerade befinden und so weiter. So. Und dann gibt's, wenn wir ganz weit rauszoomen, also ich mache jetzt gerade so ein Schichtmodell, ne? Wenn man quasi ans andere Ende gucken, da ist dann ja, nennen wir das absolute Nichts, Nirvana, wie immer man es nennen will. So. In dem Sinne, nein, gibt es keine höhere Mächte, weil wir sind alle sozusagen die höhere Macht, Brahman, Gott, das absolute Nichts, wie auch immer man es sagen will. Es gibt aber anscheinend, wie ich seit einigen Monaten lernen soll, sowas wie, ich nenne es Mesosphäre. Es gibt was dazwischen, sozusagen. Und da lerne ich seit einigen Monaten, ohne dass ich mich darum jetzt größer, also ich habe jetzt nicht hier die Hand gehoben, von wegen, ich möchte gerne noch mal ein gehobenes Esoterikstudium machen, sondern das ergibt sich so aus meiner Arbeit und verschiedenen anderen Sachen. Also ich lerne da jetzt gerade so Ebenen kennen, wo wahrscheinlich sich ganz viele esoterisch veranlagte Menschen total freuen, dass ich jetzt von sowas rede. Also ja, energetische Ebenen, transgenerationale oder vielleicht sogar Karma, Ahnen. Geschichten begegnen mir. Also es gibt da irgendwelches Zeug, sagen wir mal so, wo man sich vielleicht im weitesten Sinne im Bereich Schamanismus bewegt, wo dann vielleicht Leute aus der Ego-Perspektive von höheren Mächten reden würden. So. Halte ich persönlich aber für schwierig, weil mein Weg war ja sozusagen von knallhart materiell hochgeschossen ins Absolute, gesehen, dass das alles gar nichts ist. Und jetzt aus irgendwelchen Gründen, die mir selber auch nicht klar sind, soll ich auf jeden Fall wohl zurzeit diese Mesosphäre ein bisschen ergründen. Sprich, ich komme nicht von unten, jetzt in diesem Modell gesprochen, und gucke hoch und denke, boah, krass, was es da alles gibt, sondern ich komme eigentlich von oben und denke mir so, okay. Habe ich immer für Schwachsinn gehalten, aber anscheinend geht hier auch was. Na ja, gut, dann gucken wir uns das halt mal an. So.
Aber
Also,
substanzlos, oder?
ja, also dieses Dazwischen, das ist wirklich also erstaunlich substanzlos und wirklich also energetisch. Also ich finde da teilweise, ich habe da so eine Methode, die nenne ich Bilderarbeit. Da läuft auch gerade eine Blogreihe zu dem Thema. Könnt ihr mal lesen, wer das guckt. Und da finde ich zum Beispiel eben so Sachen auf energetischer Ebene oder auch transgenerationale Sachen. Also da tauchen dann irgendwelche Figuren auf. Neulich hatte ich bei jemand, da tauchte eine Pharaonentochter auf. Und dann haben wir später gegoogelt und diese Person hat wirklich mal existiert. Das wussten wir aber vorher nicht. Also das war fast wie so eine Art Rückführungsarbeit oder so. Und dann löst man da irgendwas auf und dann fängt mein Gegenüber auf einmal an zu zucken. Ja, also das gibt richtig körperlich irgendwelche Entladungen oder so. Und dann passiert im nächsten Schritt auch im Außen irgendwas total Abgefahrenes, was ganz deutlich damit zusammenhängt, was wir gerade als letztes in der Arbeit gemacht haben. Und also da denkt man dann schon noch so. Okay, also das ist nochmal ein ganz neuer Spielplatz für mich, jetzt blöd gesagt, den ich vorher immer sehr, sehr dismissed habe und einfach weggeschoben habe, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, da ist auch richtig viel Quatsch unterwegs, gerade in diesem Esoterik-Sektor. Und da lerne ich aber zurzeit eben immer wieder auch mit Staunen kennen. Es hat auch irgendwo einen wahren Kern. Also da ist schon, da gibt's was, und das, ja, ist gerade zurzeit auch ganz spannend für mich, das zu entdecken. So bleibt's immer spannend und wird nicht langweilig. Ne?
Ich möchte nochmal zu dem ersten Bild, was du gebracht hast mit der Tischplatte. Das hört sich fast so an, als wäre da, könnte da jemand sein, der was macht. Vielleicht ist es nicht das nur am
Ja.
Bild, aber kann da, gibt es jemand, der was machen kann?
Naja, kommt drauf an, was man glaubt, ne? Also, naja, ne, auf eine Art, also ja und nein, ne? Es gibt auf eine Art natürlich jemand, der morgens aufsteht und zur Bahn geht und seine Schuhe putzt oder auch Tische wegräumt oder leer räumt und sich bei Verena meldet, um sich scouten zu lassen und so, bis man dann halt irgendwann erkennt, das ist aber nicht eine stabile Figur. Ne? Also um dann noch eine andere Metapher zu bringen, hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwann ein kleines Video dazu gemacht zu dem Thema. Ich finde das eine ganz griffige Idee, sich das vorzustellen, dass das Ich ein Daumenkino ist. Ne? Also, du kennst auch diese Büchlein. Ich habe als Kind die auch manchmal selber gemalt, wo man dann einfach auf jeder Seite hat man ein Bild. Und wenn man das schnell durchlaufen lässt, dann sieht das halt aus wie eine kontinuierliche Bewegung von einem Strichmännchen von links nach rechts oder so. Und genau so kann man sich das auch vorstellen. Das Ich wird ja sehr stark durchs Denken sozusagen projiziert. Also der Ich-Erzähler, von dem ich vorhin schon sprach. Ne? Also das wird ja beim normalen Menschen wird ja im Prinzip fast jede Handlung mit diesem Blabla begleitet. So, ich gehe jetzt mal in die Küche und mache mir ein Brot und ah, das schmeckt gut oder nicht so und ah, jetzt muss ich ja noch das und das machen und so weiter. So. Das sind aber eigentlich, wenn man sich's genau anguckt, sequenziell in sich abgeschlossene Sätze. So, ich gehe jetzt in die Küche und so weiter und so fort. Das ist ein Satz, das ist im Prinzip ein Standbild und dann kommt das nächste Standbild und dann kommt das nächste. So ähnlich wie auch früher Kameras, analoge Filmkameras funktioniert haben. Das waren ja auch Standbilder, die einfach nur durch die hohe Geschwindigkeit die Illusion von einer Bewegung erzeugen. Und
Sind jetzt auch noch
genauso
Standbilder, nur sie sind elektronisch
ist es
gespeichert.
digital
Ja,
genauso.
genauso.
Ja, ach, guck
Ja,
mal
da
an.
kann zum Beispiel mit
Keine Ahnung.
Videos mit 25 Bildern oder mit 30 Bildern oder so, das ist,
Das
da hat
sind
sich
immer
nichts,
noch
das ist immer
Standbilder. Ja, gucke
Standbilder.
an. Das siehst du,
Ja,
das wusste ich gar nicht.
siehst du,
Deshalb war
lernst du
ich
auch
jetzt
was, nicht nur wir.
verärgert. Also es ist sogar immer noch dasselbe. Ja, siehst du mal. Ja, und ja, mit dem Denken und dem Ich, das funktioniert im Prinzip genauso. Ja. Von dem her ist, ja, also in letzter Konsequenz ist da niemand, der irgendwas machen könnte und trotzdem passiert ja was. Ne? Und solange jemand eben glaubt, er könnte irgendwas machen, kann man das ja auch sinnvoll nutzen. Nämlich demjenigen dann halt auch wirklich was zu tun geben, dass das. Ne? Und wenn das dann irgendwann nicht mehr geglaubt wird, dann ist ja auch super, weil darum geht es ja zumindest ein Stück weit eben, ne? Die Ich-Illusion zu durchschauen. Und dennoch passieren ja dann weiterhin Dinge. Ne? Also, das ist ja eben das Ding mit der Illusion, ja. Ist ja auch schon vorher was passiert. Und auch schon vorher war es eine Illusion.
Ja. Wie sieht jetzt dein Scouting aus, wenn jemand zu dir kommt, der sagt, er ist schon erwacht? Also testest du das irgendwie oder?
Teste ich das irgendwie? War bisher noch nicht nötig. Also ich habe, das kommt ja halt echt nicht so besonders oft vor, dass jemand schon erwacht ist und sich dann noch bei mir meldet. Und jetzt zum Beispiel, also bei diesem konkreten Fall, die Frau mit dem Fahrradunfall, da war das überhaupt nicht nötig zu testen. Das war absolut nicht nötig, weil das komplett klar war. Das war ein bisschen bedauerlich, weil ich habe halt eine stets wachsende Warteliste. Und wenn sich jetzt jemand bei mir meldet, dann kriegt er von mir einfach erstmal zu hören, also pass auf, es gibt eine Warteliste, kann ein ganzes Jahr dauern, bis du dran bist. Wenn es dringend ist, kannst du vorher schon mal eine einzelne Session bei mir buchen, aber bis wir uns regelmäßig sehen können, dauert so lange. Das habe ich der Frau damals auch geschrieben. Ich wusste ja auch nicht die
Wusste ich,
Faktenlage, sondern
genau.
es war einfach nur eine Anfrage. Und dann hat die ganz brav gewartet. Und dann eben fast ein Jahr später höre ich den Grund, warum sie sich gemeldet hat. Ja, hätte ich das gleich gewusst, ich glaube, sie hätte ich vorgezogen. Weil das war ja eigentlich in dem Moment recht dringend. Ne? Wenn einem auf einmal die Wirklichkeit um die Ohren fliegt und nichts mehr so ist, wie man es vorher kannte, und alles in Frage gestellt wird. Also da wäre ich gerne in dem Moment auch da gewesen. Aber ich wusste den Grund nicht und sie hat brav gewartet. Und dann, nachdem sie eben ja, ein Dreivierteljahr mindestens gewartet hat, bis sie dran war, als sie mir dann berichtet hat, was da bei ihr abging und was auch in den Monaten dann dazwischen passiert war, das musste ich, da war nichts für mich in Frage zu stellen. Es war für mich vollkommen klar, was ihr passiert ist und war auch ganz klar, da will sich jetzt nicht jemand wichtig tun oder irgendwas, ne? Also und will auch nichts bestätigt kriegen, sondern wollte einfach Hilfe beim Einsortieren von. Wenn aber alles bedeutungslos ist, warum mache ich denn dann meinen Job noch? Und solche Sachen halt, ne? Was dann wirklich ja auch durchaus plausible Fragen sind, ja? Die man sich
Was
dann
sagst du
schon
dann?
stellen kann.
Du machst deinen Job, weil es was ein, einfach, weil es passiert, weil es ansteht. Und wenn es nicht ansteht, wirst du es schon merken. Oder?
Ja, beziehungsweise in so einem Fall würde ich mir dann auch einfach den Job angucken und ob der zu der Person passt. Ne? Also das ist ja durchaus auch schon sowas. Ja, also wenn man seine Tätigkeit liebt und auch sonst keine Probleme damit hat und es einem Spaß macht und man dem selber eben irgendeine Bedeutung zumessen kann, auch wenn man weiß, dass im Großen und Ganzen nichts eine Bedeutung hat, ja, dann passt das doch schon wieder. Ja? Also das würde ich mir dann tatsächlich auch unter ganz trivial menschlichen Aspekten angucken. Ja? Macht dich das glücklich? Siehst du einen Sinn da drin, auch wenn du weißt, dass gar nichts irgendwie einen Sinn hat in letzter Konsequenz und kannst du davon leben? Ja, und wenn das alles passt, ja super, dann mach das doch weiter. Ja. Gut, man könnte noch fragen, hast du denn eine bessere Idee, was du stattdessen machen könntest? Ne?
Schaust
Also.
du auch da nach der sozialen Komponente? Also ist das ein Job, der quasi Ausbeutung ist oder zu
Ganz.
viel Druck
Oh ja.
oder Leute, die unmöglich sind und so weiter?
Oh ja, also damit habe ich auch richtig viel zu tun, aber das ist ja auch kein Wunder so im Turbokapitalismus. Da habe ich öfter mit zu tun, Leuten klarzumachen, die natürlich dann noch jetzt nicht wie diese eine Ausnahmefall, sondern die so noch so ganz weit in der ersten, also die echt noch mit Erwachsenen zu tun haben, wenn die aus völlig neurotischen Gründen, weil sie eigentlich ihrem Vater noch was beweisen müssen oder so, unter einem fürchterlichen Chef sich knechten lassen. Also solche Sachen, also da red ich mir teilweise den Mund fusselig und habe auch schon bestimmt schon 3, 4, 5 Mal auch Leute zum Berufswechsel oder auch zu einer Kündigung einfach bewegt. Das dauert dann teilweise Monate, bis ich sie weich geklopft habe, aber das habe ich schon gemacht. Also ich habe auch schon jemand, der eigentlich viel lieber gerne seine Kunst machen wollte, aber wegen, ich brauche ja Geld zur Finanzierung meines Lebens, Scheiß, dann immer in irgendwelchen blöden Grafikerklitschen hing und irgendwelche blöden Werbesachen und Pixel durch die Gegend schubsen gemacht hat und so. Dem habe ich mal dazu bewegt, erstmal einfach mal zu kündigen und ein halbes Jahr Hartz IV zu beantragen. Und das hat er gemacht und inzwischen macht er das, was er eigentlich machen wollte. Da war es notwendig und sinnvoll, mal eine richtige Zäsur reinzubringen und sagen, so, du machst jetzt mal Stopp hier und dann nimmst du dir ein halbes Jahr Zeit und sortierst dich und gehst mal das an, was dich wirklich glücklich macht. Weil ich meine, ey, das ist so eine Arbeit, damit verbringt man so viel Zeit in seinem Leben, das muss doch was sein, was einem irgendwie auch Freude macht. Also das nur fürs Geld, das Prinzip leuchtet mir nicht ein. Also das halte ich für ziemlich schwachsinnig. Also wie sie alle dann immer im Hamsterrad rennen, um für eine völlig überteuerte Wohnung die Miete zusammenzukratzen, in der sie sich sowieso nie aufhalten, weil sie ja die ganze Zeit arbeiten.
Geld dafür anschaffen. Ja.
Das ist ja völlig grotesk, ja.
Ja.
Also auch wenn ich weiß, dass diese Menschen natürlich selbst nicht ihre Mieten machen, ne? Das ist wieder noch ein anderes Thema.
Ja,
Aber
ja.
ich halte das wirklich für unsinnig, ne? So seine wertvolle Lebenszeit zu verschwenden. Das ist nicht gut.
Also du siehst auch die Gesellschaftsordnung, die Machtstrukturen, was so passiert, eher kritisch, zum Beispiel ähnlich wie ich. Wirkst du auch da irgendwie, wirst du da auch aktiv oder?
Naja, ne, also ein bisschen Facebook-Meinungsmache, das machen wir ja alle. Ich sehe da tatsächlich auch meinen größten Einflussbereich wirklich in dem, was ich mit meinen Auftraggebern mache. Also ich habe da quasi nebenbei, mehr oder weniger kriegen die fast alle im Lauf der Zeit mit mir so einen kleinen Feminismus-Crashkurs und einen kleinen antikapitalistischen Crashkurs. Das kommt irgendwie, weil sie sich ja auch, die melden sich ja auch bei mir, weil sie irgendwas da anziehend finden, ne? Und dann schaut man ja natürlich auch, dass es ein gutes Arbeitsverhältnis gibt. Und also sprich, diese Menschen melden sich ja auch durchaus bei mir, weil sie sich von mir beeinflussen lassen wollen. Und das mache ich dann auch, wenn es um Themen geht, die mir selbst am Herzen liegen, natürlich sehr, sehr gerne. Ne? Also wenn, ach, was weiß ich, wenn jetzt hin und wieder kommt das zum Beispiel vor, dass ich dann meistens bei Männern irgendwie ein sehr ungünstiges Bild von Frauen aufdecke. Und das sage ich denen dann natürlich auch. Ja? Also ja, also wenn ich da irgendwie frauenfeindliche Tendenzen irgendwo bei jemandem finde, dann kriegt er das auch von mir aufs Brot geschmiert. Natürlich erstmal freundlich und halbwegs sanft und wenn das nicht funktioniert, dann ein bisschen mehr mit Handkante. Und das funktioniert aber meistens tatsächlich auch ganz gut. So. Und das ist was, das nutze ich sehr, sehr gerne, weil ich mir immer denke, davon werden auch ganz viele andere Leute profitieren. Nicht nur die eine Person, bei der ich da jetzt mal ein bisschen was an der Stellschraube ein bisschen gedreht habe. Ne?
Und die Leute schätzen deine Offenheit und Direktheit und vielleicht sogar, wie soll man sagen, du bist ja da auch vehement dann da drin, ne?
Wenn es
Das,
sein
sonst
muss,
würden
bin
sie
ich auch
wahrscheinlich
mal
nicht,
vehement.
sonst würden sie nicht zu dir kommen, ne? Wahrscheinlich.
Ja, beziehungsweise manchmal stellt sich dann eben auch raus, dass es nicht passt. Ja, das kann auch passieren. Meistens ist das sowas, ist das dann aber auch eine gewisse mangelnde Kritikfähigkeit von meinen Auftraggebern, die dann da zutage tritt. Ja, also ich hatte einen Fall, da hat die Person, ich habe auch noch als Zusatzservice so zu den Skype-Sessions gibt es noch so ein Internetforum von mir für Leute, die ich scoute. Also abgeschlossen, das ist, ne, nicht öffentlich, kommt man nur rein, wenn man mit mir arbeitet. Und da war so eine Person, die hat monatelang von mir eigentlich immer nur nettes Feedback bekommen auf alles, was sie schrieb, weil ich auch bei der Person das Gefühl hatte, da muss man ein bisschen sanft sein und so. Und nach etlichen Monaten habe ich einmal etwas leicht Kritisches angemerkt und dann gab es sofort eine E-Mail von der Person, so nach dem Motto, ah, das hätte ich jetzt lieber wohl besser nicht ins Forum geschrieben, bin jetzt ganz unglücklich mit dem, was du dazu gesagt hast. Und dann habe ich halt so ein bisschen lapidar, weil ich meine, so rede ich halt auch, habe ich halt gemeint, ja, sorry, aber das ist jetzt auch nicht nur da, um Fleißbienchen zu kassieren. Und wegen dem Wort Fleißbienchen ist es dann so eskaliert, dass der Auftrag beendet wurde. Und da muss ich dann sagen, also sorry. Dann frage ich mich, warum du dich bei mir gemeldet hast. Also weil, dass ich teilweise auch schlimmere Worte nehme, als jetzt nur das Wort Fleißbienchen und mal ein bisschen spöttisch werde. Also das könnte man kapieren, wenn man mal 3,5 Texte von mir liest. Also und dass das vielleicht auch, wenn man mich beauftragt als Ego-Buster, ich dann irgendwann anfange, das jeweilige Ego zu basten. Also da kann man sich dann vielleicht auch nicht wundern, ne? Inzwischen versuche ich sowas möglichst frühzeitig rauszukitzeln, dass ich frühzeitig, möglichst gleich am Anfang, mich mal irgendwo ein bisschen sperrig benehme. Also quasi auch schon mit Absicht. Also dass ich dann mal ein bisschen schwierig bin, einen Termin mit mir zu vereinbaren oder mal bei irgendwas random Nö sage, sehe ich anders und dann gucke ich mir an, wie mein Gegenüber reagiert. Und wenn dann da eine Maske fällt und da auf einmal dann Tod und Teufel und Hass und Abwertung über mir ausgeschüttet werden, dann weiß ich schon, nee, nee, das wird hier nichts. Wenn ich dir mal nur unangenehme Wahrheit sagen muss, irgendwann in ein paar Monaten, dann spätestens dann ist vorbei und die Zeit und Energie, die können wir uns alle beide sparen, das brauchen wir nicht. Also.
Hast du schon mal jemand gesagt, hör mal, ist ja schön, dass du zu mir kommst, aber ich glaube, es wäre besser, du würdest erstmal zu einem Traumatherapeuten gehen?
Ja, das mache ich durchaus auch. Das Problem ist, dass sehr, sehr viele Menschen das zwar hören, die wollen es aber trotzdem alles bei mir machen. Nun bin ich dezidiert explizit keine Therapeutin, auch keine Traumatherapeutin. Also die müssen das dann komplett quasi auf eigene Gefahr machen, ne? Also ich bin schon ein, zwei Mal mit Leuten an einen Punkt gekommen, wo das vorher quasi gar nicht klar war. Aber dann so nach, was weiß ich, einem halben Jahr oder einem Jahr taucht auf einmal aus dem Nichts irgendwas auf. Ja, da war halt, die waren halt amnestisch, die hatten irgendwas komplett vergessen und verdrängt und auf einmal kam das hoch. Und bei solchen Punkten sage ich immer einfach schon, auch weil ich dazu natürlich verpflichtet bin, aus Fürsorge und so weiter und Verantwortung, da sage ich immer, also das ist jetzt ein Punkt, da musst du dir eigentlich einen Traumatherapeuten suchen. Und dann passiert es aber natürlich sehr oft, dass dann Leute sagen, oh nö, ich bin jetzt mit dir schon so weit gekommen und du kennst meine ganze Geschichte, soweit wir sie kennen und ich will jetzt nicht bei jemand Neues und ne. Und sage ich halt so, gut, auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr können wir natürlich gucken, dass ich dir da irgendwie dabei weiterhelfe, aber du weißt, ich bin keine Therapeutin, ne? Also ist ja auch keine Kassenleistung, was ich anbiete, ne? Das ist alles privates Angebot, muss selbst bezahlt werden und ja, ich bin Diplompsychologin, aber das ist, was halt viele Menschen nicht verstehen. Diplompsychologen sind nicht automatisch Psychotherapeuten. Ja? Ich habe das studiert, aber ich bin keine Therapeutin.
Möchtest du was fragen? Ja. Ja, auf deiner Webseite habe ich gefunden, du schreibst, dass die weit verbreitete Angst vor Gefühlen eins der Probleme bei deiner Arbeit ist.
Ja.
Ja, vielleicht kannst du da was zu sagen.
Ja, Horror. Da war ich echt auch schon ein paar Mal an dem Punkt, wo ich echt überlegt habe, ob ich mal so richtig Jed McKenna beschreibt es in dem einen Buch, wo er quasi, wo seine Soul Sister sozusagen gestorben ist, die quasi ja genauso unterwegs war wie er, wo er sich dann davor vor ihrer Satsang-Gemeinschaft irgendwann mal aufbaut und denen mal so richtig einen Marsch bläst, um denen klarzumachen, warum sie schon Wochen vor ihrem Tod damit aufgehört hat, da Satsang zu geben, weil die sowieso alle nicht machen, was sie hier sagen und so. Also manchmal fühle ich mich echt genau in diesem Modus und denke mir so, ey Leute, wenn ihr alle immer nur um den scheiß heißen Brei rumhüpft und da Eiertanz aufführt, statt halt einfach mal in das scheiß Wasser reinzuspringen, dann können wir es auch sein lassen. Also manchmal bin ich an ganz schlechten Tagen, bin ich echt so, habe ich so, oh, ich werf gleich das Handtuch. Was ist das hier für ein Kindergarten? Ja, die wollen erwachen und dann trauen sie sich nicht mal drei Tränen zu weinen. Oder ja, halt sich irgendeinem x-beliebigen, unangenehmen Gefühl auch nur mal für eine halbe Sekunde zu stellen. Da weiß ich manchmal gar nicht, wessen Kopf ich an welche Wand wie oft hauen soll. Also, das macht mich manchmal fertig, wo ich mir so denke, was ist da nur los in der Welt, dass die alle nicht ihre Gefühle fühlen können? Ja, also ich kann an der Stelle nur sagen, das sehen ja vielleicht auch ein paar Leute. Liebe Menschen, es hat sich noch nie jemand zu Tode gefühlt. Man kann aber wirklich dran sterben, wenn man seine Gefühle verdrängt. Das macht nämlich aus meiner Sicht zumindest Krebs und solche Sachen, ja? Wenn man das alles immer wegdrückt. Daran kann man sterben, am Fühlen kann man nicht sterben. Unter Garantie. Weil wenn es für den Organismus zu krass ist, was er gerade fühlen soll, dann drückt er auf den roten Buzzer und dann wird man ohnmächtig. Das ist, was passiert, wenn es zu schlimm wird. Ja? Und wenn es noch schlimmer wird, dann setzt eine Amnesie ein, dann wird es halt weggeräumt und man erinnert es gar nicht mehr. Aber wenn man da was hat, was man fühlen soll, was bei einem an die Tür klopft, immer wieder, ja, mei, dann fühl's doch halt mal. Also ich bin da manchmal am Rande der Verzweiflung, wie man mir sicherlich auch gerade ansieht, bei dem Thema und frage mich manchmal echt, was soll ich denn noch tun, damit die da mal hinkommen und das halt einfach scheiße nochmal fühlen, was es da zu fühlen gibt? Ja, dann weinst du halt. Na und? Was ist das Problem? Dann zitterst du, dann hast du Angst, dann bist du wütend. So what? Es geht auch wieder vorbei. Ja, siehe Buddhismus, die Impermanenz der Dinge. Ja, auch Gefühle sind sowas. Das taucht auf, dann hat es einen Höhepunkt, dann flaut es ab, dann ist es weg. Wenn man es annimmt. Ja, also da, boah, also das ist teilweise Wahnsinn, was da sich geziert wird und dann lieber eben im Denken um sich selbst gekreist wird oder sich mit irgendeinem Scheiß abgelenkt wird, wozu auch übrigens natürlich auch solche Talks wie das hier gehören kann. Also ich habe auch Auftraggeber, die nutzen schicke Erwachens-YouTubes Talks eigentlich nur als Anästhetikum. Die gucken sich drei, vier solche Dinge am Tag an und meinen, das sei ihr Prozess. Dabei sitzen sie währenddessen eigentlich in einer Trance. Die lassen sich berieseln von wohlfeilen Worten, die ja sicherlich auch teilweise was mit der Wahrheit zu tun haben und sicherlich größtenteils auch nicht als Berieselung gemeint sind, aber das wird teilweise so dann auch missbraucht. Ja? Dann habe ich wieder was Schönes gehört, dann fühle ich mich mal für 5 Minuten super. Aber in meine chronische Depression, die ich seit 20 Jahren mit mir rumschleppe, nee, nee, da gehen wir mal lieber nicht hin. Und ich denke, wenn du weiterkommen willst, dann wirst du mitten in deine eigene Hölle rein müssen und das fühlen müssen. Anders geht das nicht. Das ist aus meiner Sicht part of the deal. Also da muss man durch. Egal, ob man das jetzt mit Zen, mit Kundalini, mit meinem Quatsch, den ich anbiete, mit irgendeiner eigenen Technik, was immer man da tut, in seinem Prozess und auf seinem Weg Richtung Erwachen, irgendwann kommt der Punkt, da geht es darum, Gefühle zu fühlen. Also ich kenne keinen, wo es anders war, muss ich sagen. Also
Wie geht richtiges Gefühle fühlen? Also wo ist die Grenze zum Ausagieren zum Beispiel?
Ah, das ist eine gute Frage. Also, ja, also eben die Grenze zum Ausagieren, die ist besonders bei Wut, sage ich mal, sehr wichtig. Also, weil wenn ich zum Beispiel eine alte Wut mit mir rumschleppe und die aber immer nur ausagiere, dann werde ich nie an den Schmerz kommen, der da drunter liegt. Also unter Wut liegt meistens Schmerz oder Trauer oder irgend sowas in der Richtung. Ne? Also da so die Nummer mit in Kissen reinkloppen oder in den Wald gehen und mal laut schreien, das bringt natürlich kurzfristig Erleichterung, aber das hat nichts damit zu tun, mal wirklich dieses Gefühl da mal durchzugehen, um auch zu gucken, was drunter liegt. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Tauchen. Muss man runter und durch und gucken, was da ist. Ja, durch auch verschiedene Schichten teilweise. Wichtig dafür, für richtiges Fühlen ist, dass man versucht, dass man wirklich in die direkte Erfahrung kommt. Ja, dass man also möglichst widerstandslos das, was da gerade an Gefühl kommt, annehmen kann und das einfach da sein lassen kann. Also Paradox der Veränderung, wenn ich nicht versuche, es weghaben zu wollen, dann geht es meistens viel schneller weg, als wenn ich es weghaben will. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Fall, derjenige hat so eine, ja, könnte man Angststörung nennen, entwickelt, was mit Sicherheit auch viel mit aufgestauter Aggression zu tun hat. Und Teil der jetzt momentan wirkenden Angststörung ist aber auch, dass Schwäche für ihn was unglaublich Schlechtes ist. Also Schwäche wozu eben Angst haben und zittern und genau das, was er in dieser Angststörung an Symptomen hat, gehört, das ist für ihn wahnsinnig negativ konnotiert und das ist natürlich Teil des Problems. Weil ich dann eben auch sage, ja, so what, wenn du nicht mehr weiter Auto fahren kannst, dann fährst du halt an den Rand. Und? Und notfalls musst du jemand anrufen und dich abholen lassen. Könnte man sich ja auch als entspannenden Gedanken mal selber reingeben, ne? Wenn man Angst hat, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, könnte man ja sagen, okay, was ist der Worst Case? Was kann am schlimmsten passieren? Am schlimmsten wäre, ich kann nicht mehr weiterfahren vor lauter Angst und Panik und muss anhalten und mir Hilfe holen. Ja, wenn aber Schwäche so negativ besetzt ist, dann ist da ja noch gar nicht der Boden erreicht, ja, weil dann geht's ja erst richtig los. Oh Gott, dann sehen das andere, dann kriegt das irgendjemand mit, etc. Und dann bin ich schwach und schwach ist schlimm und darf nicht sein und so weiter, ja. Also sowas, ja, Kognitionen über Gefühle, die negativ sind. Oder andere Widerstände, ja, das gerade viele Männer haben das ja schon von klein auf eingeimpft bekommen, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so eine Scheiße und haben dann wirklich verlernt zu weinen, ja, solche Sachen. Oder auch umgekehrt, viele Frauen haben verlernt, wirklich ihre Wut auch mal zu zeigen, ja. Wenn eine Frau heute irgendwo wütend ist, dann gilt die gleich als hysterisch, was natürlich eine Frechheit ist, wenn ein Mann irgendwelche Politiker sich in irgendwelchen Reden total echauffieren, dann wird es immer als Stärke genommen. Ja? Also bei Männern und bei Frauen ist es hysterisch oder die ist ja verrückt. Ja? Dann ist man gleich schon so in der Hexenrichtung sozusagen. Und das sind halt alles Sachen, die dann bei so einem Entwicklungsprozess oder auch Reinigungsprozess, wenn es darum geht, alte Gefühle zu fühlen, die einem dann natürlich auch massiv auf die Füße fallen können. Und das ganze Unterfangen dann auch empfindlich stören können. Was ich dann oft mache, ist eben zu gucken, okay, was ist der Widerstand? Lass uns mal den Widerstand jetzt in den Fokus nehmen. Nicht, dass du immer noch nicht heulst, obwohl wir da schon seit 3 Jahren dran basteln, sondern lass mal gucken, was verhindert das, dass das einfach mal geht. Was steht uns hier im Wege? Und ja, und das ist halt mal mehr und mal weniger erfolgreich. Ja. Manchmal müssen dann auch Leute noch mal eine ganz große Extrarunde drehen, weil ja, keine Ahnung, weil die Angst zu groß ist, weil die Ablenkungsgewohnheiten zu stark sind und ich stehe dann halt manchmal daneben und mir tut es dann auch einfach leid für die Leute, weil ich halt genau weiß, ey, es könnte alles viel schneller und glatter gehen, wenn du halt dich jetzt einfach mal trauen würdest, Arschbombe mitten rein in deine schlimmste Hölle zu machen. Dann sind wir in 5 Minuten fertig, ja? Und brauchen hier nicht 5 Monate. Ja, irgendwie durchs All
Aber
zu geistern,
ja, aber
ne?
man sollte es nicht mit der Einstellung machen, das ist in 5 Minuten fertig. Also so auf die Art,
Nee.
ich fühle das jetzt, aber hoffentlich ist es dann auch schnell vorbei, sondern es muss einfach eine totale Offenheit sein und das Gefühl dagelassen werden kann und
Absolut.
solange wie es halt eben da ist. Also ein Umzufühlen funktioniert schon wieder nicht,
Nee,
ne?
das funktioniert auch schon wieder nicht. Ja, das ist halt auch wieder das Ding. Also man muss da ganz vorbehaltlos und wenn es für immer dauert. Ja. Also da finde ich auch manchmal hilfreich, also wenn dann Leute im Fühlen sind, aber vielleicht schon wieder versucht sind, da wieder rauszugehen, weil es ja unaushaltbar und schrecklich und schlimm wird, dann finde ich das manchmal ganz hilfreich als Tipp, sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt hier einen roten Buzzer hätte und könnte da draufhauen und wäre sofort schmerzfrei tot, alles wäre zu Ende, oder ich muss mit genau diesem Gefühl den Rest meines Lebens verbringen, wie würde ich mich jetzt entscheiden? Würde ich mich selber wegmachen oder würde ich mein restliches Leben damit weiterleben? Und meistens, also bisher eigentlich immer, wird sich dafür entschieden, damit weiterzuleben. Und das ist so ein ganz guter Trick, um zum Beispiel wieder in die Akzeptanz zu kommen. Ne? Also, weil, hey, wenn ich gerade eben noch sage, damit könnte ich auch mein restliches Leben weiterleben, dann könnte ich es ja vielleicht jetzt auch mal für die nächste, wie lang auch immer es halt da sein will, jetzt einfach mal fühlen. Ne?
Muss ein Gefühl immer benannt werden, also was es ist.
Nee. Nee, das ist nicht zwingend nötig, glaube ich. Also es ist manchmal besonders, wenn was, wie ich es nenne, falsch verkabelt ist, dann ist es gut, darüber zu sprechen. Also ich hatte zum Beispiel neulich bei jemand, da war was, da war ein Gefühl im Bauch, dann habe ich mir das beschreiben lassen, auch mit kreativen Adjektiven, und es war was Heißes, Rotes, und es drückte nach oben. Ja. Also ich bin da sofort bei Wut. Ne? Und dann war dann die Frage so ans Gefühl, wo möchte das denn gerne seinen Ausgang finden? Und dann kam von der Person, das war nicht die Antwort vom Gefühl, das kam aus dem Kopf, die Antwort, ja, das will rausgeweint werden. Ja, nee, ist klar. Nee, das will nicht rausgeweint werden. Die saß auch die ganze Session vor mir und es lief in Strömen Wasser aus den Augen, aber das Gesicht war total unbeeindruckt. Das lief und lief und lief und lief. Das war quasi total ineffektives Weinen und es hat mich auch null berührt. Wir könnten ganz normal weiterarbeiten und das ist wirklich nicht immer so. Wenn da jemand sitzt und mir eine schlimme Sache aus der Kindheit erzählt und bitterlich weint, dann sitze ich meistens auch da und heule mit. Aber da, ich war so total, also, hey, was ist denn das? Die weint und das lässt dich völlig kalt und dann tauchte dieses Bild auf. Und dann war mir klar, so, nee, Schatzi. Also, und da war es sehr, sehr gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil da haben wir wirklich was gesehen von falsch verkabelt. Ja, die hat so einen schlechten, also Ausdruck ihrer Wut, ein authentischer, was er ja jetzt zum Beispiel mal laut werden sein könnte. Das war so blockiert und so komisch rumverdrieselt, dass das quasi der einzige Ausgang für ihre Wut war in Form von Tränen. Also da war es ganz wichtig, drüber zu reden. Aber es gibt auch Situationen, wo das überhaupt nicht wichtig ist. Eine sehr gute Freundin von mir, die ist so in ihrem Prozess drinne, schreibt immer fleißig mit, was da gerade so passiert. Aber während das passiert, das ist alles bei der sehr abstrakt, auf einer ganz abstrakten, auch wieder so energetischen Ebene, das ist nicht wirklich gut benennbar, was da bei ihr passiert. Und das ist aber auch nicht nötig, weil es läuft ja. Also, und das kenne ich auch von mir selber, als ich das quasi diesen Prozess durchlaufen habe und keine Ahnung von nichts hatte, was ich da eigentlich tue oder nicht tue, was da halt gerade passiert. Da wusste ich auch nicht, wie die jetzt die 18,5 Gefühlsschichten heißen, die ich heute Vormittag durchlaufen habe oder so. Und das war mir ja auch egal und ich habe damals nicht mitgeschrieben, was vielleicht ein Fehler war. Also ich habe es schon manchmal etwas bedauert, weil hätte vielleicht für meine heutige Arbeit helfen können, das mitzuschreiben, aber ja, konnte ich ja damals auch nicht wissen, dass ich irgendwann dann da lande. Ja.
Kann man immer nur ein Gefühl fühlen? Also ist jedes Gefühl irgendwie rein? Kann sich vielleicht dann. Nee.
Es gibt auch so Mischgefühle, ne? Auf jeden Fall. Also, wenn, und es kann auch was mit falsch verkabelt zu tun haben. Ne? Also das Beispiel jetzt mit Wut in Form von Tränen, also diese Tränen waren ja nicht rein. Das war ja völliger Quatsch, was da rausgeflossen ist, sozusagen. Ist auch oft ein Grund dafür, wenn Leute nicht in Kontakt mit ihrer Wut zum Beispiel sind, dass die unter Wut was völlig Falsches verstehen. Die verstehen darunter Zerstörungswille, Hass, jemand töten wollen oder irgendwie so krasse Sachen. Dabei kann Wut halt auch einfach sein, was weiß ich, ein Hund kommt im Angriffsmodus auf mich zu und ich stelle mich einfach nur mal hin und mach die Arme hoch und mach noch ein lautes Geräusch, ja. Das ist eine Verteidigungsenergie und die hört doch auf, sobald die Situation bereinigt ist. Deswegen muss ich doch den Hund jetzt nicht töten. Ich wollte doch nur, dass der mich auch nicht angreift und nicht beißt, ja. Ziel erreicht ist, kann ich doch sofort aufhören. Ich sag mal, das ist so eine Zen-Wut, die ist für den Kontext, für den sie gerade auftaucht, gut. Und wenn der Kontext erledigt ist, ist das mit der Wut auch weg. Das kann man doch machen. Ja, das ist ja nichts Schlimmes und da müssen auch keine Weltkriege draus resultieren oder sowas. Ne? Also, und was du sagst. Und dann gibt es aber auch noch eine Form von gemischten Gefühlen, wo weder was falsch verdrahtet noch was missverstanden ist, sondern was einfach wirklich Gefühlsmischungen sind. Also Lieblingsbeispiel für sowas ist Verzweiflung. Also Verzweiflung ist ein Mischgefühl. Da ist sowas drin wie Trauer, sicherlich auch Wut, vielleicht auch ein bisschen Angst, und empfundene Hilflosigkeit. Wenn du das so zusammenrührst, dann kommst du so circa bei Verzweiflung raus. Also jetzt so zumindest aus meiner Sicht.
Wie würdest du Langeweile sehen? Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen?
Gutes oder schlechtes? Naja, kommt drauf an, ne? Also, also es kommt drauf an, was man mit macht, ne? Ich bin gerade bei, ich weiß nicht, der heißt mit Nachnamen Gura, so ein englischsprachiger Typ. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Das ist eigentlich so ein Selbstoptimierungstyp, der aber jetzt wohl vor ein paar Jahren irgendwie auch auf einen Erleuchtungstrip gekommen ist und ich kann den nicht so richtig einschätzen. Aber einer meiner Auftraggeber guckt immer Sachen von dem. Und dieser Gura, der hat so einen selbstinitiierten Einzelretreat mit sich selber probiert und davon dann wohl auch berichtet und das wurde mir dann wieder zugetragen. Ja, und das eigentlich wollte er 30 Tage machen, hat aber nach 15 Tagen abgebrochen, weil er diese Langeweile nicht mehr ausgehalten hat. Und als ich das gehört habe, da musste ich dann schon eben herzlich lachen, weil es so ein bisschen niedlich ist. Also, wo ich so sage, ja, hättest du das vielleicht mal lieber nicht alleine gemacht, weil an der Stelle hätte dir ein guter Zen-Meister oder spiritueller Begleiter oder was auch immer dich dazu angehalten, jetzt gerade erst recht weiterzumachen, weil jetzt wird's interessant. Ja. Also, das war in dem Fall genau der falsche Grund abzubrechen und wahrscheinlich auch der falsche Moment. Also, das, ja. Und so, ja, Langeweile ist auf jeden Fall ein Zeichen für ein noch gut sitzendes, intaktes Ego oder die Illusion dessen. Ja, also ich sag mal so, nur ein Ego kann sich langweilen. Ja, wenn man das, also wenn man in diesem Glauben, in dieser Illusion sich befindet, dann kann man sich langweilen. Ohne das geht es eigentlich nicht. Also. Wobei ich auch sagen muss, erfreulicherweise habe ich mich in meinem Leben auch vor dem Erwachen höchst selten gelangweilt. Und also Langeweile ist jetzt nicht so ein Gefühl, was mir sehr bekannt oder geläufig ist. Und seither langweile ich mich sowieso nicht. Aber ich habe mich auch schon vorher fast nie gelangweilt, von daher.
Ja, da gibt es noch einen Begriff, der mich echt interessiert, spirituelles Superego.
Ja.
Was ist das?
Ja, das ist ein, ja, das ist sozusagen, wenn ein Mensch in der Illusion ist, jetzt kein Ego mehr zu sein, sondern erwacht zu sein. Aber ohne es wirklich geblickt zu haben. Also das ist eine ganz haarige Kiste, sage ich mal so. Also das sind, zum Beispiel durchaus Leute, die sich bei mir dann auch mal melden, mit hochtrabenden, blumigen Worten auf zwei DIN A4 Seiten ihren State of the Art mir beschreiben. Ja, wir kennen uns gar nicht. Ich krieg dann so eine Mail von irgendeiner unbekannten Person und dann wollen die von mir ein Fleißbienchen. Also dann wollen die von mir hören, ja, hatte fein gemacht, bist du jetzt erwacht, herzlichen Glückwunsch. Und wenn jemand so bei mir ankommt, weiß ich halt schon meistens, da kann was nicht stimmen. Also weil entweder ich hab's geblickt, dann muss man das jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Und vor allen Dingen braucht man dann keinen anderen, der einem bestätigt, dass man es geblickt hat. Weil das ist einfach in dem, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber in dem sozusagen Erwachenskonglomerat sollte auch die Einsicht drinne sein, dass man sowieso alleine ist. Es gibt sonst niemanden. Also brauche ich mir auch von niemandem was bestätigen zu lassen, weil es gibt die gar nicht. So.
Also man hat es geblickt, wenn keiner mehr da ist, der blicken könnte.
Genau, ja. Und dann weiß man auch, dass dieses Blicken einem keiner bestätigen kann, ja, weil da ist niemand, ja, so. Und also wenn sich dann eben Leute bei mir melden, mit sowas. Die haben auch dann oft einen sehr kritischen Blick auf ihre Mitmenschen. Also man könnte sagen, die sind dann sehr überheblich und arrogant. So. Also quasi, ja, nur sie allein haben es geblickt und alle anderen sind ja was auch immer, niedere Wesen sozusagen. Also dann sind da auch so Heilsbringer-Fantasien drin, dass sie das dann jetzt aber allen anderen klar machen können und auch werden und dass das ja auch total wichtig ist. Nein, ist es nicht. Und dann wollen sie eben bestätigt werden. Und wenn ich ihnen dann eben sage, dass sie das von mir absolut nicht kriegen werden, was sie gerne wollen, dann rasten sie aus. Und zwar richtig. Ja, also und auch richtig, also auf menschlicher Ebene betrachtet, halt auch wirklich richtig unverschämt. Also dann fangen die an, mich wirklich mit Ausdrücken zu belegen und runterzumachen und quasi anzuzweifeln, ob ich denn überhaupt erwacht bin, ja, wenn ich nicht sehe, dass sie es sind und so eine Sachen. Ja. Also, es hatte sich auch mal jemand an mich gewandt, der wollte nicht von mir eine Bestätigung haben, sondern der hält sich selber auch für einen spirituellen Begleiter, Lehrer, was auch immer. Der hatte sich an mich gewandt mit dem Wunsch, dass wir quasi so eine Art Erwachensbattle machen. Also, dass wir quasi gegenseitig uns jetzt hier die Klingen kreuzen und gucken, wer von uns mehr geblickt hat. Nee. Das machen wir nicht, weil wer von uns sollen dann entscheiden, wer gewonnen hat? Du oder ich? Und wenn ja, warum? Also warum solltest du es entscheiden oder ich entscheiden, wenn wir keinen Schiedsrichter haben? Wieso, dann machen wir das ja in alle Ewigkeit. Und außerdem, warum sollte ich denn das machen wollen? Das ist doch ein total egoischer Impuls. Also warum sollte ich mich denn betteln wollen in der Hinsicht? Also ich will mich nicht mal beim Freediven mit irgendjemand betteln, ja. Also ich mache das ja nur für mich. Also klar, ich will da besser werden, aber nicht um besser als andere zu sein oder so ein Quatsch. Ja? Aber also das war völlig verrückt. Und ja, und weil ich halt diesem Wunsch nicht nachgekommen bin, da lief das wieder nach dem gleichen Schema ab. Am Anfang auch Kommentare auf meiner Facebook und auf meiner Website hatte der hinterlassen und mich voll in den Himmel gehoben. Dabei kannte er mich ja gar nicht wirklich, aber ja, und ganz toll und super und endlich jemand gefunden, so quasi Soulmate und so gefunden. Und als er dann gecheckt hat, dass ich aber diesen Battle definitiv nicht mit ihm machen werde, dann ging es halt voll in den Keller. Dann war ich der letzte Dreck und ja eh nur ein Fake und was weiß ich, was ich sage. Ja, dann. Du machst das wohl schon seit 30 Jahren, suchst jemand zum Betteln und findest keinen, ja, dann bleib halt weiter unglücklich. Da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Ne? Also. Und das ist halt auch das ganz Schwierige daran, also deswegen auch spirituelles Superego. So jemanden kann man nicht klar machen, dass er irgendwas nicht geblickt hat, weil er ja total davon überzeugt ist, alles geblickt zu haben. So, und das ist dann richtig. Richtig schwierig. So.
Nochmal zu den Phasen, die du anbietest oder die du so gedanklich aufteilst, was bestimmt aber auch ein Prozess ist, aber wie auch
Ja.
immer, ist es so, also die erste Phase, so eine Art Aufräumen und Reinigen und Klarheit, ist es aber auch ein Aufbauen muss, ist es eigentlich gut, dass ein gesundes Ego da ist,
Ja.
mit Fähigkeiten zu entscheiden, was ist für mich richtig, was nicht, wo grenze ich mich ab, wo nicht, wo öffne ich mich, wo
Absolut.
lieber nicht,
Ja.
ist es ja.
Absolut. Das ist, um hier in dieser Welt zu navigieren, total sinnvoll und wichtig. Ja, ich weiß auch immer nicht, was sie alle mit der Trennung immer haben. Ja, schrecklich und so weiter. Hey, Trennung ist super, weil ohne Trennung kann ich nichts essen. Ja, dann muss es ja was außerhalb von mir geben, was ich in mich reintue und was dann lecker schmeckt. Ja, also
Ja.
das geht sonst gar nicht
Und
hier so.
dass ich trennen kann, was tut mir gut zu essen und was nicht. Ne? Das
Genau,
ja.
ja. Und dazu ist es total wichtig, dass man sich abgrenzen kann und dass man eben auch lernt, dass Abgrenzung, also dass das auch nichts Eindimensionales ist. Ja? Ich kann zum Beispiel, das habe ich schon auch in einem, ich glaube von der Helen war das, auch mal ein Interview. Von euch habe ich das schon gesagt. Ich kann alle Menschen lieben, ich muss aber nicht alle mögen. Und das ist der Unterschied. Ne? Liebe braucht überhaupt keine Beschränkungen und keine Bedingtheiten und so weiter, mögen sehr wohl. Ja? Also ich kann alle Menschen lieben, aber es können definitiv nicht alle 7,5 Milliarden hier auf meiner Couch sitzen. Das geht nicht. Es geht schon aus
Ist das eng,
physikalischen
ja.
Gründen nicht, wird zu eng. Und ich möchte auch nicht, dass die alle hier sitzen, weil ich nicht alle von denen mag. Ist so. Ja?
Ist was ganz Natürliches, ne? Braucht man sich nicht für zu rechtfertigen, überhaupt nicht.
Nee, ist auch,
Nee.
ist ja auch ein Erfahrungswert, ne? Also wenn ich, also ich hatte ja selber auch so einen Helferkomplex oder vielleicht sogar eine Steigerung davon, sogar einen Mutter-Teresa-Komplex lange Zeit in meinem Leben. Sprich null abgrenzungsfähig und immer quasi mein Herz für alle aufgemacht und das auch verwechselt mit. Also ne, lieben und mögen nicht schön klar auseinander gehabt. Ja, das ist Raubbau an sich selber. So ist man niemanden am Ende des Tages zunutze und vor allen Dingen ist man sich selbst einfach dann auch nicht wert, sage ich mal. Ja, also da das ist einfach total wichtig. Der ganze Kram hier jetzt aus dieser Perspektive. Der steht und fällt mit dieser Existenz. Wenn die aufhört, ist das alles weg. Dann ist für mich hier der Spaß vorbei. Ja? Also sollte ich mich vielleicht auch in erster Linie mal darum kümmern, dass ich, dass hier soweit alles okay ist. Ja? Und dann können wir gucken, okay, wer braucht denn sonst noch was? Ja? Also auch ne, das Übliche. Aber man sollte immer aus einer Fülle herausgeben und nicht aus dem Mangel. Wer aus dem Mangel herausgibt, da stimmt was nicht. Ja? Und das ist total wichtig. In Phase 1 auch solche Sachen zu lernen. Ja. Einerseits zu lernen, ich sterbe nicht, wenn ich mir das Herz brechen lasse und mich für Gefühle öffne. Und andererseits zu lernen, ich sterbe aber, wenn ich mich von jedem dahergelaufenen Hansel rigoros über den Tisch ziehen lasse, dann sterbe ich ganz schnell. So, ja, da ein bisschen Sachen richtigstellen und umbauen, um einfach auch hier, ja, fähiger einfach zu sein in dem Ganzen.
Was verstehst du unter Erdung? Also ist das auch nötig, auch für dich, dass du eben in deiner Arbeit mit deinen, du sagst, Auftraggebern geerdet bleibst? Oder brauchst du den Begriff nicht? Und
Doch, 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 auf jeden Fall. Also, ich meine, ich selber nehme mich schon als eher bodenständig wahr. So, ist aber trotzdem total wichtig, also Erdung auch nicht unbedingt, damit ich nicht überschnappe oder psychotisch werde oder in irgendwelche Sphären abhaue, da bin ich offenbar einfach nicht so anfällig dafür. Aber Erdung im Sinne von wirklich, also Kontakt zur Materie, also wirklich mein Körper, der Erdanzug, der will benutzt und bewegt werden, da geht's einfach global mir besser. Ich brauche Kontakt zur Natur, ich brauche vor allen Dingen auch wirklich Kontakt zu Wasser, am besten fließendem Wasser, dass der ganze Krempel von Auftraggebern, der sich irgendwie energetisch bei mir ansammelt, dass der auch wieder raus kann oder auch im Garten sitzen und also einfach im Grünen sein ist auch hilfreich. Was auch wichtig und richtig ist, ist eben, ich habe ein sehr, sehr kleines, aber dafür feines Netzwerk aus eben guten Freunden und Vertrauten. Das ist auch total wichtig. Solche Sachen. Also ja. Und auch ich denke auch, dass es wichtig ist, eben auch, ich bin jetzt hier kein Ernährungs.
Wissenschaftler
Genau,
oder
also
Fachmann.
da bin ich nicht so jetzt nicht so wahnsinnig drauf versessen, aber ich gucke schon auch, dass ich jetzt nicht immer nur von Junkfood lebe oder sowas. Ne? Also sich halbwegs gesund ernähren und Sport machen und frische Luft und so weiter, das ist schon wichtig.
Dann habe ich mir noch einen Begriff notiert, weil da habe ich wirklich nicht verstanden, was du damit meinst. Emotionales Detox.
Emotionales Detox?
Das habe ich auf deiner Seite gefunden, ja. Ich habe also Detox hier extra groß geschrieben, weil ich nämlich
Ja,
nicht weiß, was.
ja, 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 ja. Das hast du auf meiner Seite gefunden?
Ja.
Ah, was steht denn da für komisches Zeug auf meiner jetzt war, das müsste ich jetzt echt im Zusammenhang sehen, was ich damit wohl gemeint haben könnte. Also gut, man könnte natürlich, also was mir jetzt spontan zu dem Begriff einfällt, ich, wie gesagt, weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das geschrieben habe. Man könnte natürlich sagen, wenn jemand so mit dem Gepäck von einer ganzen verdrängten, schlimmen Kindheit bei mir ankommt, das ist emotionales Detox, dass man da erstmal den ganzen Mist raus weint und wütet und zappelt und solche Sachen. Ja? Das könnte man als emotionales Detoxing beschreiben, ne? Weil ja
Okay.
besonders diese ganzen alten Gefühle. Ja, also das ist halt ein Unterschied, ja, ob ich spontane, frische, kontextbezogene Gefühle in einem Moment habe oder ob ich so einen alten Kram mit mir rumschleppe und den anbohre. Das ist dann schon auch meistens eher ein bisschen toxisch, eitrig, was dann da rauskommt, ne? Wenn das so lange weggeräumt war.
Okay. Und ich weiß nicht, wie deine Kondition jetzt ist, soll man noch ein großes Thema aufmachen wie Postfeminismus.
Postfeminismus?
Ja.
Ja, können wir machen. Also.
Ja, was verstehst du darunter?
Postfeminismus. Naja, also in einer postfeministischen Welt, also wenn man jetzt mal ganz groß die Messlatte mal ganz hochlegen, also auf meinem privaten Facebook-Account habe ich als Intro den Satz stehen, Nothingness, also nichts in Form von Bewusstsein tut so, als wäre es ein Mensch. Ja. Und da merkt man ja schon, da kommt Geschlecht überhaupt nicht drin vor. Und aus meiner Sicht wäre das natürlich auch das Allerbeste, wenn wir zumindest. Also entweder Erwachsene oder noch besser natürlich erwachte Gesellschaft hätten, wo einfach Geschlecht und Rollen, die damit zu tun haben, einfach überhaupt keine Rolle mehr spielen würden, wenn es einfach scheißegal wäre. Ja, ob man Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen oder was immer auch ist, das wäre natürlich das Allerschönste. Aber da sind wir nicht, wie man sehen kann. Ja, also da sind wir nicht und deswegen denke ich halt, ist es wirklich gut, da kleine Schritte zu gehen, auch wenn mir das persönlich alles viel zu langsam geht und ich das teilweise auch fürchterlich, ja, anstrengend finde und auch zäh, dass immer wieder da solche Fragen diskutiert werden müssen. Ja? Aber ist halt offensichtlich notwendig, ja, weil man das. Sieht man ja, ne, wie, was weiß ich, gerade weltweit irgendwelche Abtreibungsgesetze wieder verschärft werden sollen. Das war alles schon mal besser und liberaler, ne? Und dann auch in irgendwelchen anderen Ländern dann auf einmal wieder Todesstrafe für Homosexuelle eingeführt wird und solche Sachen, wo man sich echt denkt, so mal,
In welche Richtung marschieren wir eigentlich?
ja, das hatten wir
Ja.
doch alles schon längst geklärt eigentlich. Was ist denn, warum müssen wir denn da jetzt wieder beim Urschleim anfangen? Aber okay, so lange halt, bis es auch der Letzte geblickt hat. Ne? Das ist
Ja.
so ein bisschen, ich hatte jetzt gerade die Tage mal von Brett Warner, der Autor von Hardcore Zen, so einen kleinen Videoschnipsel gesehen. Wo er das Bodhisattva-Gelübde nochmal erklärt hat, was man da genau eigentlich schwört dafür. Und da konnte ich auch viel mit anfangen, ne? Weil es ist ja eigentlich eine Verpflichtung, eigentlich unmögliche Aufgaben zu lösen. Ne? Es gibt unzählige Wesen, ich gelobe sie alle zu retten. Hä? Das kann nicht funktionieren, weil es niemals zu Ende sein wird, weil es eben unzählige Wesen gibt. Aber gerade jetzt so, ne, bei Feminismus und dem Backlash, den das auch gerade erfährt und so, da passt das irgendwie sehr gut dazu. Ja, es gibt unzählige Wesen. Es wird nie aufhören. Es wird immer noch irgendeinen rückwärtsgewandten Vollidioten irgendwo
Ja,
geben.
und
Also
der ist auch wieder
wir
genau das
kümmern uns
Leben, ne?
trotzdem drum.
Ja.
Was
Also
ist denn?
der ist auch das Leben. Also
Ja,
wenn es das
ja.
Leben als Gesamtmosaik nicht so wollte, oder ich meine, da ist keiner, der was will, es ist einfach nur da,
Ja.
aber dann wäre es nicht so, ne?
Ja.
Ja.
Und ich meine, das macht es ja auch auf eine Art spannend. Also ich werde ja auch hin und wieder dann gefragt, so, ja, aber wenn das alles bedeutungslos ist und so weiter und so fort, aber was ist denn dann der ganze Sinn von all dem? Und ich sage halt dazu meistens Entertainment. Also mir fällt auch nichts Besseres ein. Vielleicht gibt es einen ganz anderen Grund und wir werden ihn nie erfahren. Vielleicht gibt es auch null Grund. I don't know. Aber ich mache das dann auch gerne mal so als Gedankenexperiment. Wenn du unendlich viel Zeit und unendlich viele Ressourcen hast, hättest und null Risiko dabei, einen Film zu drehen, was würdest du für einen Film drehen? Würdest du 80 Milliarden Lichtjahre einen Still von einer Tasse Kamillentee zeigen oder würdest du genau das hier machen? Und dann sagen die allermeisten Leute ja wohl eher das hier. Ja, there you go. Das ist, und dafür braucht es natürlich Protagonisten und Antagonisten. Und richtig spannend wird es, wenn das aus der jeweiligen Perspektive genau umgekehrt aussieht und alle vergessen haben, dass das eh nur ein großes Spiel ist und so weiter und so fort. Also mit Entertainment lässt sich der ganze Kladderadatsch hier perfiderweise ganz gut erklären.
Ja, okay. Gibt es noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Och, ich bin, glaube ich, jetzt ganz. Ich glaube, ich habe jetzt ganz schön viel gesagt. Also mir fällt jetzt aktuell nichts ein. Wenn ihr noch was habt, dann.
Ja, ich hätte höchstens noch was Allgemeines. Gibt es Wirkung und Ursache? Also Ursache und Wirkung.
Na, innerhalb von dem hier, also von diesem Traum, wenn man es mal so nennen will, gibt es das. Völlig ohne Frage. Ne? Wenn ich zu spät zum Bahnhof gehe, werde ich meinen Zug verpassen. Fakt. Ne? Außerhalb dessen nicht. Also aus absoluter Sicht gesehen ist alles längst passiert und nie was gewesen. Und von daher, wenn es keinen Raum und keine Zeit gibt, was aus absoluter Sicht ja Fakt ist, und ich meine, das ist ja auch Einstein schon wohl relativ klar gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes relativ klar, dann ist ja auch klar, quasi, dass eben außerhalb von dem, was im Buddhismus ja unter anderem, oder ist es im Hinduismus, Maya genannt wird, ja, außerhalb dessen gibt es das nicht. Innerhalb, klar. Das sehen wir ja.
Mischt sich bei dir so die Sicht aus dem absoluten Bewusstsein und dein Alltagsleben? Also, oder ist da einfach
Ja.
nichts, was man so nennen könnte?
Naja, also Alltagsleben habe ich ja. Und ja, also das ist auch ganz interessant. Das war tatsächlich auch lange Zeit. Also damals hatte ich dafür, glaube ich, diese Hängematten-Metapher auch. Ja, dass quasi ich innerlich auf meiner Hängematte liege und mir den ganzen Käse angucke und dabei blöd grinse. Also da könnte man ja sagen, in dem Bild ist eine ganz klare Trennung auch. Ja? Absolutes guckt auf den Quatsch hier oder sowas in der Art. Und ich habe so auch im Zuge von der Integration, aber auch das Gefühl, es wird immer mehr ja einfach ein Ding. So. Also das ist nicht mehr so fein, säuberlich, so, ja, ich gucke von da ganz hinten irgendwo hier raus oder so, sondern das ist immer mehr eins und wird damit auch wieder so satter und substanzieller, würde ich sagen. Also da ist, also ja, mischen oder auch zusammenwachsen oder auch, dass sich diese, wenn da noch eine Trennung war, dass sich das halt auch zunehmend auflöst. So.
Okay. Ist in deinem Leben Platz für Dankbarkeit?
Oh ja, natürlich. Habe ich ja schon, also vorhin, ne, in Bezug auf, was der Körper Tolles kann, ja, da setzt man den 3 Jahre auf eine Couch und lässt den dicker werden und die Muskeln weggehen und dann fängt man von heute hoppla die hopp mit irgendeinem Extremsport an und dann macht er einfach brav, was man von ihm will, ohne zu murren und freut sich sogar. Also für sowas habe ich total Dankbarkeit. Ich habe auch Dankbarkeit dafür, dass ich, ohne jetzt hier ständig an irgendwelchen Türen kratzen zu müssen, ich muss keine Werbung machen. Ich schreibe ein paar Blogartikel und meine Warteliste wächst und gedeiht. Das ist natürlich auch eine sehr komfortable Situation, wo ich auch weiß, das geht nicht jedem so und ich habe nicht das Gefühl, da wahnsinnig viel dafür gemacht zu haben. Ich bin dankbar für meinen Sohn. Es gibt ganz viele Sachen, für die ich dankbar bin. Eigentlich für auch für das komplette Leben, so wie es bisher gelaufen ist. Also Wahnsinnsshow. Kann man sich nicht beklagen, ja.
Okay, dann bin ich jetzt dankbar für das Interview.
Ja, ich
Dir,
auch.
dem Leben, allem und
Ja, ich auch.
okay. Ja, vielen Dank, Verena.
Gerne.